Hallo Aachen, hallo Welt. Willkommen bei Sicheres Risiko, dein Lieblingspodcast. Mein Name ist Andi, sein Name ist Robert und gemeinsam mit unseren Gästen sprechen wir auf unserer Podcast-Couch über ihre Projekte, ihre Geschichten und ihre Visionen. Also lehnt euch entspannt zurück und viel Spaß bei der Folge mit
Yvonne.
Yvonne, meine Liebe, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Freuen uns sehr, dass du da bist und Zeit einrichten konntest.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne doch. So, kurz ein paar Infos zu dir. Du bist Diplom-Sozialpädagogin, bist Diplom-Medienberaterin, Social-Media-Managerin, Trainerin für MOVE, da gehen wir später nochmal drauf ein. Dann hast du jetzt sogar noch Corona genutzt und eine Fortbildung zur E-Trainerin gemacht. Und nebenbei machst du noch hauptberuflich seit 2008 bei der Suchtverbeugung der Suchthilfe Aachen, ne, mit Schwerpunkten Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und so weiter und so fort. Ne. Da ist zu viel, das kann ich gar nicht alles aufzählen. Und bist seit 2014 noch bei der Stabsstelle für Öffentlichkeit und Kommunikation bei der uns bereits bekannten Caritas Aachen. Stimmt das soweit?
Das stimmt soweit und dann merkt man leider, wie alt ich bin.
Nö, das finde ich nicht. Du machst einfach nur viel.
Ich bin halt alt und habe schon Zeit gehabt, um mich damit auseinanderzusetzen, also so mit all diesen Themen.
Yvonne, so weit entfernt sind wir gar nicht. Also du bist frisch, jung und machst den frischesten Eindruck hier, wenn ich mir Robert und mich so dagegen anschaue.
Ja, Make-up ist alles.
Ja. Und du weißt ja, am Anfang starten wir mal mit ein paar Fragen. Weil du jetzt natürlich auch vom Fach bist, was Kommunikation betrifft, bereite ich dich jetzt nicht großartig drauf vor und starte direkt, wenn ich schlecht gelaunt bin, hilft nur?
Lachen.
Und dann geht's direkt aufwärts, oder?
Ja, Lachen hilft, Grinsen hilft. Also kann man tatsächlich wissenschaftlich erklären, wenn du die Mundwinkel nach oben ziehst, werden Punkte getriggert, die sofort ins Gehirn gehen und die gute Laune fängt an. Egal, ob du was zu lachen hast oder nicht, grins mal. Siehst du, merkst du? Funktioniert.
Ja, total krass. Ich mach das wirklich. Ne? Wenn ich spazieren gehe, so durch die Stadt, dann fange ich manchmal an zu grinsen, einfach weil ich einfach sage, hey, keine Ahnung, schönes Wetter oder dergleichen. Und dann grinse ich. Manche Leute gucken mich blöd an, weil fragen sich, warum grinst du so viel? Aber ich habe dann immer super Laune. Also.
Ja, funktioniert.
Finde ich gut.
Ja, und ich habe bei der Recherche zu dir, zieht sich das ein bisschen, aber ist egal, gelesen, dass ein Erwachsener im Schnitt 3-mal lacht, glaube ich, und ein Kind 50 Mal.
400 Mal am Tag.
400? Okay, ja gut. Also 400 schaffen wir vielleicht nicht, aber auf jeden Fall haben wir deutlich mehr als 3-mal jetzt schon gelacht. Und nächste Frage. Lieblingsort in Aachen?
Die Jeanette hat ja schon leider die Hängematten auf dem Nußberg genannt. Deshalb der Mischpark unterhalb vom Nußberg und der Van Halfan Park und die Altstadt natürlich, aber am liebsten da sitzend vor dem Gorban mit einem Glas Weißwein in der Hand.
Ich merke schon, Yvonne kann super entscheiden. So, dein Lieblingsblatt, ja, einmal den und dann hatte ich noch hier den. Und aber Van Halfan Park finde ich übrigens sehr, sehr cool, weil ich glaube, dass den gar nicht so jeder kennt. Wo ist er denn?
Lütticher Straße raus, aber vielleicht schneiden wir das an der Stelle, damit da weiterhin nicht so viel los ist. Und dann ist das so ein geheim Place to be bleibt.
Ja,
okay, kenne ich auch. Ja, kenne ich auch nicht. Ich kenne auch nicht den Mischpark. Aber zumindest finde ich zum Lußberg, ne? Aber ja.
die Hängematten kanntest du ja auch nicht.
Ja, vom Hören, ja. Aber ich denke mir so, wenn es so wichtig wäre, dann hätte ich es bestimmt schon mal gehört in 12 Jahren. Aber ich gucke es mir jetzt im Sommer mal an. Da lege ich auf jeden Fall schon morgens mein Handtuch auf der Hängematte dann. So, jetzt nächste Frage. Warum lohnt es sich, glücklich zu sein? Vielleicht kommt dir die bekannt vor, die Frage.
Glücklich sein macht schön, macht gesund, ist suchtvorbeugend, stärkt unser Immunsystem. Also es gibt so viele Gründe. Auf jeden Fall fühlt es sich einfach besser an, glücklich zu sein.
Ja, du hast ja auch zu dem Thema, ich will jetzt nicht sagen referiert, aber du gehst ja auch in Schulen, bist ja auch beratend tätig und hast mal vor Klassen zumindest das Thema glücklich sein und Glückseligkeit ja behandelt, oder?
Fast. Also ja, ich referiere dazu. Ich mache ganz viele Seminare, Workshops. Bisher aber tatsächlich weniger für Schülern, sondern ein bisschen mehr in Betrieben. Also in der betrieblichen Suchtprävention ist das gerade ein großes Thema. Glück und auch Resilienz. Das heißt, eigentlich arbeite ich in dem Bereich mehr mit Erwachsenen zusammen, die sich die Frage stellen, was kann ich selber tun, um mein Glück zu fördern. Und unsere Idee und unsere These dahinter ist, wenn ich Glück aus mir heraus selber produzieren kann, dann brauche ich keine Suchtmittel, um das hinzukriegen. Also dann kann ich abends gerne ein Glas Wein trinken oder 2 oder 3. Dann ist das vielleicht ab einem bestimmten Punkt auch schlecht für den Körper, aber ich werde eher nicht süchtig, weil ich die Sehnsucht eben in mir selber stillen kann und nicht dafür ein Hilfsmittel brauche.
Okay, da war ja auch was mit rosa und grüner Brille, oder? In dem Bezug?
Richtig.
Ja, kannst du mal sehen, ne? Also, genau, da hören wir vielleicht später noch was drüber. Und jetzt die allseits bekannte und gefürchtete Frage, Sicherheit oder Risiko?
Ich würde total gerne Risiko sagen, aber das passt so gar nicht zu mir. Ich bin Sicherheit.
Ich habe ja eben im Vorfeld schon mal gefragt, ob die Yvonne sich vorbereitet hat, was du so in 30 Sekunden stell mal dein Projekt vor. Und dann hat die Yvonne gesagt, ja, welche von den vielen? Und jetzt habe ich mir einfach mal überlegt, wir reden gerade über das Thema Sucht. Also mach doch mal einen kurzen Elevator-Pitch, so ganz mit voller Sicherheit, weil du das bestimmt auch vorher geübt hast. Deine fünf Varianten, die du ja sagen kannst. Du hast 30 Sekunden Zeit jetzt, du bist im Aufzug und erzählst irgendjemand zum Thema Suchthilfe gerade. Was macht ihr da?
Also die Suchthilfe Aachen ist eine Einrichtung für Bürger und Bürgerinnen in der Stadt Aachen oder auch für Institutionen, wo es um Beratung, Behandlung von Suchtkranken geht, aber auch die Suchtvorbeugung. Wir sind aber mit den Angeboten auch da für alle Angehörigen und wir nennen sie Bezugspersonen, also Geschwister, beste Freunde, Cousin, Cousinen, alle, die die Fragen haben zum Thema Sucht, Suchtmittelkonsum, gesunder Umgang mit Suchtmitteln, die sind herzlich eingeladen, sich bei uns beraten und informieren zu lassen.
Ja, Yvonne, dann würde ich mal sagen, du hast dich voll verraten, weil du hast auf jeden Fall dich doch darauf vorbereitet. Das war so gut, du musst dich darauf vorbereitet haben.
Nein.
Ich schüttel mit dem Kopf, aber ich weiß noch nicht so recht, ob ich das glauben mag.
Ich hatte ja erst überlegt, ob ich fragen soll, ob es der Aufzug im Burj Khalifa ist. Dann hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber du hast ja auch gesagt, nur 30 Sekunden.
Ja, der geht
Sekunden.
Aber auch schneller. Ich weiß nicht, 800 Meter oder so, die gehen ratzfatz, habe ich gehört. Genau, wir haben ja super viel jetzt schon von dir mitbekommen, was du alles machst. Immer wieder beeindruckend, fällt mir gerade ein, Robert, an dieser Stelle. Die ganzen Gäste, die bisher da waren, ich weiß nicht, wie viel Freizeit ihr habt oder wie viel Zeit ist. Passt so viel in eure 24 Stunden, das ist Wahnsinn. Jetzt aber nochmal kurz, ich sag mal, unsere schwere Frage oder unsere einfache Frage, die gar nicht so einfach ist. Und zwar, wo kommst du so her?
Also, ich komme ursprünglich aus Beggendorf. Das ist so ein kleines Käffchen bei Basweiler, gehört noch in die Städteregion Aachen. Das ist so der lokale Bezug. Und beruflich gesehen ist mein Heimathafen die Sozialpädagogik und die Bildungsarbeit, also die Arbeit mit Gruppen. Das ist so das, was ich mal gelernt habe. Und darauf habe ich dann eben aufgebaut.
Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das will ich jetzt lernen?
Also ich glaube, dass ich schon sehr schnell klar hatte, ich will was mit Menschen machen. Es gab so in der Jahrgangsstufe 10 mal kurz die Idee, ich gehe zur Polizei. Ich wollte ins Drogendezernat. Also irgendwie Menschen und mit Suchtmittel, da war schon irgendwie eine Verbindung. Ich wollte von der Schule abgehen, da hat mein Vater gesagt, du kannst herzlich gerne zur Polizei, aber bitte erst mit Abi, weil dann verdient man vielleicht ein bisschen mehr. Dann bin ich aber von der Polizeischiene wieder abgegangen und habe Sozialpädagogik studiert. Ich habe noch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, was mich sehr geprägt hat. Ich habe da in einem Frauenhaus gearbeitet und die Kinderbetreuung übernommen. Und danach war mir sehr klar, ja, das ist das Richtige, das will ich machen, da will ich hin. In dem freiwilligen sozialen Jahr wird man, wenn man bei einem guten Träger angestellt ist, begleitet, pädagogisch begleitet, nicht alleine gelassen, wie vielleicht in manchem Praktikum. Und unter anderem muss man auch Bildungswochen machen. Man muss das ist eine Pflicht. Aber ich habe das als Geschenk erlebt und habe da das erste Mal erlebt, wie das ist, mit Gruppe zusammenzuarbeiten, die nochmal mehr und anders ist als vielleicht eine Klasse. Ist ja auch eine Gruppe. So. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass ich das total spannend finde, mit Gruppen zu arbeiten.
Ich würde ganz gerne nochmal da ein Stück weit vorher ansetzen, weil das finde ich gerade richtig spannend. Der Wolfgang hat was Ähnliches gesagt oder vielleicht auch so ein bisschen ähnlichen Hintergrund. Du hast gesagt, dein Vater, der meinte, mach mal Abi, dann kannst du vielleicht Polizist werden, weil du ein bisschen mehr Geld verdienen kannst. Und dann bist du ja trotzdem in so ein freiwilliges soziales Jahr gegangen. Du hast dann Sozialpädagogik studiert, also Dinge, wo man vielleicht jetzt heute sagen würde, ja, ob du damit so richtig reich wirst, weiß ich auch nicht genau. Also hast du dann irgendwie so einen inneren Antrieb oder warum hast du gesagt, boah, egal, jetzt auch wenn da nicht die große Kohle ist, mit Menschen macht mir aber irgendwie deutlich mehr Spaß oder was war so die Idee dabei?
Ja, ich glaube, mein Vater hatte, das nochmal zu sagen, so ein bisschen die Idee, dann stehen dir alle Türen auf. Also ne, dann kannst du das machen, aber auch was anderes so. Und wenn du jetzt gehst, dann hast du halt nicht ganz so viele Türen auf. Und danach war halt immer klar, ich kann tun und lassen, was ich will, was ich studieren möchte. Es gab so ein paar Momente im Leben, wo ich so, also hundertprozentig wusste, das ist es. Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, aber das ist es einfach.
Jetzt wollen wir wissen, welche die waren.
Ja, das war sicherlich so der, also ich habe mich beworben für das Sozialpädagogikstudium und hier in Aachen an der Kato, damals noch KFH, es ist nicht ganz so leicht gewesen, da einen Platz zu bekommen. Ich wusste nicht, ob ich eine Ablehnung oder eine Zusage bekomme. Ich habe mich auch in Reit an der staatlichen FH beworben. Da wäre ich wahrscheinlich mit dem Numerus Clausus reingekommen. Und dann hat mir eine Klassenkameradin erzählt, dass sie aber jetzt erstmal ein freiwilliges soziales Jahr macht. Und ich habe mich da beworben, weil ich gedacht habe, ach, wenn das mit dem Studium nicht klappt, dann ne, so probiere ich das halt mal da. Und dann habe ich da das Vorstellungsgespräch gemacht und wusste, das ist es. Und dann habe ich meine Bewerbung zurückgezogen für Studium und habe halt gesagt, ich mache erst dieses Jahr, weil dann kann ich es nochmal prüfen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist genau richtig, dass ich das jetzt tue. Und nach dem freiwilligen sozialen Jahr war es auch genau richtig, dass ich jetzt aber wieder mich bewerbe für den Studiengang. Und als ich dann eben dabei war und auch gesehen habe, was man da für Schwerpunkte alles so legen kann, war es auch wieder so sehr klar, dass ich Bildungsarbeit machen möchte, mit Gruppenarbeiten und das, was damals die Teamer mit mir gemacht haben, jetzt selber lernen und anwenden.
Ich finde das so krass, das ist genau das, worüber Robert und ich uns schon mal unterhalten haben, auch in einer anderen Folge, wo wir gesagt haben, wenn du gerade aus der Schule kommst, du weißt ja noch gar nicht genau, was du machen willst und irgendwie hast du dann, keine Ahnung, den Geistesblitz gehabt und gesagt, hey, ich mache mal so erstmal das freiwillige soziale Jahr, weil das mir vielleicht ein bisschen mehr Einblick gibt. Ne? Also ich weiß, Robert hatte auch immer seine Anlaufschwierigkeiten sozusagen da beim Studium, weil er irgendwie ein Studium gemacht hat, wo er nicht wusste, ob es funktioniert, ob es sein Ding ist. Und bei mir gab es auch so ähnliche Dinge einfach. Und deswegen finde ich cool, dass du von Anfang an irgendwie es geschafft hast, dir die Zeit zu nehmen, mal das Jahr einfach zu probieren.
Ja, also ich habe nie das Gefühl gehabt, oder ich finde das auch blöd, wenn andere Menschen das so haben, also so dieses Getriebensein und schnell, schnell, schnell irgendwie fertig zu werden. Also ich habe nicht getrödelt, überhaupt gar nicht, aber ich finde, dass wir am Anfang Zeit haben, um zu überlegen, was ist es denn, weil wir arbeiten so lange in unserem Leben und wir verbringen so viel Zeit mit Arbeit, dann wäre es ja schön, dass das wenigstens irgendwie passt und man das Gefühl hat, dass man genau an der richtigen Stelle sitzt und das kann ich heute sagen und das finde ich total toll und das ist was, was mich glücklich macht zum Beispiel und mir eben das Grinsen auf die Wangen zieht, so zu wissen, dass es, auch wenn es Tage gibt, wo man vielleicht keine Lust hat, zur Arbeit zu gehen und lieber in der Püsse liegen bleiben würde, aber dass es eigentlich schon alles richtig ist, so wie es ist.
Ja, und das hat sich dann 2008 ja zur Suchthilfe auch gebracht.
Vorher schon sogar 2001 zum Gesundheitsamt nach Heinsberg, da habe ich den gleichen Job gemacht.
Ja.
Und dann bin ich aber gewechselt, weil mir es zu weit war, immer nach Heinsberg zu fahren.
Okay, und wie war das dann? Hast du dann gesagt, ich möchte speziell in Richtung Caritas oder hast du gesagt, ich möchte auch in die Suchtberatung rein?
Meine jetzige Chefin ist damals die Suchtpräventionsfachkraft in Aachen gewesen und die hat mich quasi abgeworben. Die hat irgendwann mal angerufen und hat gesagt, könnte sein, dass ich hier irgendwas tut. Also könnte sein, dass ich vielleicht deine Chefin werde. Und wenn das denn so wäre, würdest du vielleicht dann kommen. Und so fing es dann an. Und also das heißt, es war mir klar, ich will genau diesen Job machen, den ich in Heinsberg mache. Also Suchtprävention, auch nicht Suchtberatung, nicht Suchttherapie, das ist schon noch was anderes und ist nicht mein Steckenpferd, sondern ich will wirklich in die Suchtprävention und weil da dann die Stelle frei wurde, ist das dann möglich geworden. Und zu dem Zeitpunkt war die Suchthilfe noch in Trägerschaft von Caritas und Diakonie, aber ich bin schon immer Caritas-Mitarbeiterin gewesen, also habe den Vertrag von der Caritas bekommen.
Okay. Und ihr habt ja da die verschiedensten Bereiche, um die ihr euch kümmert, auch in der Prävention. Und wie so oft kann ich auch mich da beruflich irgendwie wiederfinden. Jetzt nicht aufgrund der Kundschaft bzw. des Klientel unbedingt, die ich habe, sondern auch, weil Polizei ja auch ein Beruf ist, wo du schnell mal in die eine oder andere Sucht schneller stürzen kannst, als dir vielleicht lieb ist. Und von daher würde ich gerne mal wissen, wie so der Arbeitsalltag bei dir aussieht, weil du gehst ja auch in Betriebe und machst da Präventionsarbeit, weil das ist ja auch immer ein verstecktes Geheimnis, ist glaube ich doppelt gemoppelt, aber man sieht es ja nicht jedem an bei der Arbeit. Wie merkst du da, dass die Resonanz, das Feedback, ist man da offen für sowas, auch das zu hinterfragen als Chef, wenn man jetzt 100 Angestellte hat, dass man sich dafür auch mal interessiert und weiterbildet oder wie siehst du das?
Also es gibt solche und solche, aber viele Unternehmen haben mittlerweile schon verstanden, dass betriebliche Suchtprävention eine Säule im betrieblichen Gesundheitsmanagement ist. Und wenn ich mich quasi um, weiß ich nicht, gesunde Ernährung und Ergonomie am Arbeitsplatz und so eine Sachen kümmere als Chef und sage, mir ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter gesund bleiben, letztlich auch leistungsfähig bleiben, dann gehört das Thema Suchtprävention schon auch dazu. Also ne, so Fragen wie, wie viel Alkohol ist eigentlich in Ordnung? Die ganzen Fragen, die jetzt so kommen rund um das Homeoffice, ne, wie kann man zu Hause entstresst aus dem Homeoffice gehen, Feierabend machen? Wie kann man vielleicht seinen Alkoholkonsum im Homeoffice im Griff haben, weil die Studien gerade alle sagen, es wird unter Corona einfach früher getrunken, mehr getrunken, auch wenn keine Partys sind, aber so diese fehlende Struktur am Tag dafür sorgt, dass mehr Leute Alkohol trinken. Wie viel Digitalisierung ist eigentlich gut für uns und ne, wenn ich schon den ganzen Tag vorm PC arbeite, was ist dann mit den Pausen und muss ich dann noch bei Instagram gucken und wie gehe ich so da mit mir um? Viel so diese Frage, wie können wir diese Krise seelisch gut meistern? Also da sind wir wieder beim Thema Glück und Resilienz. Und es gibt halt schon Unternehmen, die sagen, das ist wichtig für uns. Auch in unserem Portfolio passt das rein. Und wir wollen dazu Angebote machen, Vorträge, Workshops. Im Moment natürlich alles digital und wenn es dann wieder geht, auch wieder in Präsenz.
Das heißt, es ist auch gängig, dass die auf euch zukommen dann?
Ja.
Okay. Ja, weil es wundert mich jetzt nur, ohne dafür sehr drauf einzugehen, bei uns gibt es, glaube ich, für 2000 Leute, glaube ich, einen Ansprechpartner, wenn man merkt, dass im Kollegenkreis irgendwas nicht ganz glücklich läuft, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja bei einem Maurer, einem Bauarbeiter nicht anders. Bei uns ist ja auch so, dass man auch versucht, das als Ventil zu nutzen, wenn man dann nach Feierabend zusammensteht, dann trinkt man mal ein Bierchen, redet über das Erlebte, gerade wenn schwere Fälle waren im Einsatz oder sonst irgendwas. Deswegen hat mich das interessiert, weil wo zieht man da die Grenze? Ihr habt es jetzt heute, habe ich gesehen, vom Feuervogel noch, ich glaube, die drei häufigsten Gründe, woran man eine Sucht erkennt, aufgelistet online. Und das finde ich schon schwer abzuschätzen für einen Laien auch, weil man ist ja schnell dabei zu sagen, es ist ja nur eins, ach, nur heute mal und sowas.
Was waren denn die Gründe?
Ich glaube, einmal, wenn es dir, ich komme mir wie in der Schule vor. Oh, aber das
Yvonne
ist,
guckt auch gerade schon so, soll man mal gucken, ob sie
ich
sagen.
Ich habe das Video mir selber noch nicht angeguckt, ach so, ich weiß ja, okay. Nicht, was die Kollegen
ja gut, also einmal auf jeden Fall, wenn ich merke, glaube ich, wenn es mir schlecht geht, dass ich dann zu was greifen muss, damit es mir nicht mehr schlecht geht. Einmal natürlich, Thema dann Entzug, wenn ich merke, wenn ich es nicht mache in gewissen Situationen, dass ich mich auch schlecht fühle. Und, okay, den dritten Punkt, das schneide ich hinterher auch raus, der fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube, da ging es auch darum, dass man sich selber reflektiert, in welchen Situationen man zum jeweiligen Suchtmittel greift. Ist ja nicht nur Alkohol.
Ja, ne? Genau. Also wie gesagt, ich weiß leider nicht, was die Kollegen gepostet haben. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Aber eine große Rolle spielt es, wenn man so einen Zwang verspürt, also so einen inneren Druck, das jetzt machen zu müssen.
Das war's, genau.
Und ein Kontrollverlust spielt noch eine Rolle. Also wenn ich nicht mehr unterscheiden kann, was so Menge und Häufigkeit und Situation angeht. Also wenn du zum Beispiel sagst, wir sind nach einem Einsatz, dann stehen wir mit einem Bier da und quatschen noch ein bisschen, dann ist das sicherlich überhaupt gar nicht bedenklich. Aber wenn ich jetzt immer dazu neige, aus dem einen Bier wird ein Kastenbier und ich das nicht mehr unterscheiden kann, dass es ja immer noch eigentlich ein Arbeitskontext ist, dass ich irgendwann ja auch mal von der Arbeit wieder nach Hause fahren muss und dass das mit einem Kastenbier im Blut vielleicht nicht so eine ganz gute Idee ist, ich das aber nicht mehr gesteuert kriege, dann wäre das zum Beispiel so ein Faktor, der bedenklich ist.
Ich wollte noch kurz eine Frage einwerfen zum Thema dann betriebliche Prävention. Hast du Zahlen, wie viele Leute also erkranken sozusagen auf der Arbeit aufgrund der Tatsache, dass Suchtmittel irgendwie eine Rolle spielen?
Also es ist ja nicht so, dass die Menschen krank werden auf der Arbeit oder durch die Arbeit, kann eventuell ein Punkt sein, aber letztlich ist es ja ein Abbild unserer Gesellschaft und es gibt ein paar Zahlen, am besten erforscht ist der Bereich Alkohol am Arbeitsplatz, da geht man davon aus, dass 5% der Belegschaft auf jeden Fall alkoholkrank ist und weitere 10% so kurz davor sind. Also die stark gefährdet sind, die Alkohol missbrauchen und die auf jeden Fall schon Hilfe bräuchten, wenn man es denn sieht und wenn man was anbieten kann. Bei den Führungskräften sagt man, dass 10% alkoholabhängig sind. Und da sind wir, egal welche Branche, und da sind wir, egal wie groß das Unternehmen ist. Und wenn du dann sagst, ne, 2000 habt ihr da, dann kannst du halt rechnen, wie viele betroffen sind. Und dann kannst du auch rechnen, dass ein Ansprechpartner eigentlich nicht reicht. Das Ding ist natürlich nur, wie kriegt man die Leute dazu, ihre Sucht auch zu verstehen, sich einzugestehen, sich Hilfe zu holen. Wie kriegt man das hin, dass dieser Ansprechpartner vor Ort so eine hohe Akzeptanz hat, dass die Menschen sich trauen, hinzugehen? Und manchmal ist das so, dass der Arbeitsplatz dann eben nicht mehr der richtige Rahmen ist, ne? Also weil man sich da nicht öffnet, weil man Schiss hat, vielleicht den Arbeitsplatz zu verlieren oder weiß ich nicht was so, ne? Deshalb ist es immer gut, wenn so eine Führungskraft eben auch weiß, an wen sie vermitteln können, weil bestimmte Dinge dann einfach auf der Arbeit auch nicht mehr besprochen werden können.
Ja, ich glaube, wie du vorhin gesagt hast, es ist ja auch eine gesellschaftliche Sache und ich finde vor allem richtig gut, dass ihr nicht nur sagt, okay, wir picken jetzt den einen raus, ja, sondern gucken auch in sein Umfeld vielleicht auch. Ich meine, die Prävention geht ja über den, der süchtig ist oder daran erkrankt an dieser Sucht, geht ja darüber hinaus. Da sind ja, ja, sehr viele Faktoren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns, wenn wir 14 Leute auf der Schicht sind, natürlich würde ich schnell merken, wenn das über dieses eine Getränk hinausgeht, ne? Und das auch regelmäßig. Die Frage ist natürlich nur, wie du auch sagst, ein Umfeld schaffen, in dem man sich auch wohlfühlt, das zu machen, weil nicht nur mein Beruf, es gibt ja viele Berufe, wo man ungern Schwäche zeigen möchte oder auch zeigen will, okay, mir geht's nicht so gut und ich brauche Hilfe. Bei uns ist es halt so, man möchte es nach außen nicht zeigen, vor allem nicht bei den Chefetagen dann, weil die eigenen Leute verstehen einen noch, ja, und mit denen kann man wahrscheinlich auch reden, aber alles, was da drüber geht, egal in welchem Betrieb, ist ja immer eine gewisse Distanz. Gibt es da Erfolgsquoten für euch mit denjenigen? Und was noch viel wichtiger ist aus meiner Sicht, was wäre denn, wenn es euch jetzt nicht gäbe? Also, wenn es jetzt Leute wie dich bei der Caritas mit der Suchthilfe nicht gibt, die präventiv arbeiten, an wen wende ich mich denn dann, außer meinem Hausarzt, der wahrscheinlich nicht mal vom Fach ist?
Ja, tatsächlich kann man sich immer an den Hausarzt wenden, der ein guter Vermittler zu uns ist. Aber tatsächlich ist es so ein bisschen, es muss uns geben. Also wir sind auch tatsächlich eine Pflichtaufgabe. Also eine Kommune kann sicherlich sparen und sagen, es gibt nicht so viele Köpfe, die wir bezahlen. Aber dass es Angebote geben muss, das ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Weil einfach, ja, es das braucht, ne? Also wenn ich zum Beispiel eine Therapie machen möchte, dann muss ich einen großen Antrag schreiben, dass kann ich nicht alleine. Dafür brauche ich zum Beispiel einen Suchtberater, der mir hilft, diesen Antrag zu schreiben. Einen Sozialbericht, wo quasi mein ganzes Leben einmal hoch und runter erzählt wird und was dann eventuell für oder gegen eine Bewilligung einer Therapie steht. So, ne? Also das so die eine Frage. Und die zweite Frage war die Erfolgsquote. In der Prävention, finde ich, ist das immer so eine schwierige Geschichte, also weil wir letztlich diese Erfolgsquote so nicht liefern können. Ich finde aber, dass, also ich bin einfach überzeugt davon, dass meine Arbeit Sinn macht so und dass es wichtig ist, dass wir das Thema zumindest enttabuisieren, weil du hast es gerade selber gesagt, seelische Erkrankungen sind einfach noch ein totales Tabu in unserer Gesellschaft und das ist irgendwie, das wird mit Weichei und keine Ahnung was in Verbindung gebracht. Und bei Sucht, was ja auch eine seelische Erkrankung ist, kommt noch ein Teil hinzu, nämlich, dass man ganz schnell in so einer Schuldecke steht. Also, ja, dann hör halt auf zu saufen, dann geht's dir halt besser. Und da bist du halt selber schuld, dass es dir jetzt so geht, dass du in dieser Misere steckst. Und da fehlt einfach noch ganz viel Bewusstsein, dass das eine Krankheit ist und dass das jeden von uns treffen kann und dass es nichts mit Schuldfragen zu tun hat und auch nicht mit der Frage, auf welcher Schule war ich, in welchem Umfeld lebe ich, was habe ich für einen Beruf oder so. Das kann einfach alle von uns treffen und das kann auch noch zu jedem Zeitpunkt im Leben treffen, weil Momente da sein können, die so eine Krise oder so eine Irritation sind für uns, dass das ein erstmal ja sinnvolle Bewältigungsstrategie ist, die aber auf Dauer natürlich nicht sinnvoll ist, so.
Das finde ich krass. Du hast ja gerade etwas gesagt, was ich mir im Vorfeld, war eine Frage, die ich direkt an dich hatte, und zwar, wen kann es treffen? Du hast direkt gesagt, kann jeden treffen, ne? Bevor ich aber darauf nochmal eingehe, wollte ich nochmal einen Gedanken, den ich jetzt seit 3-4 Minuten mit mir rumschleppe, wir haben, oder du hast gesagt, 5% der Leute sind, wie sagt man, Alkoholismus erkrankt. Und dann ist mir eingefallen, ja krass, das sind ja 5%, wir reden von Alkohol, aber Suchtmittel gibt es ja noch mehr, Medikamente und so weiter, ne?
Ja.
Und das heißt, das ist ja noch eine krass größere Zahl. Also deswegen bin ich da 3 Minuten ein bisschen erschreckt.
Also tatsächlich sind es ja der ganze Bereich der illegalen Drogen. Man hat vielleicht manchmal so ein bisschen die Idee, das kommt am Arbeitsplatz nicht vor, aber das ist natürlich Kokolores, ne? Es gibt, wie wir wissen, ja die Sachen, die eher entspannen und die helfen mir vielleicht nach einer harten Schicht, Wechselschicht, ich kann nicht pennen, müsste aber pennen, weil dann muss ich schon wieder aufstehen, helfen mir eher runterzukommen. Das ist vielleicht Cannabis, das sind bestimmte Medikamente. Und andersrum gibt es Jobs, wo ich nachts arbeiten muss. Also das ist der Koch, das ist der Schichtführer, keine Ahnung was, das ist der Polizist, der sich vielleicht mit Aufputscher irgendwie hochhält. So. Und dann sind wir bei den Substanzen, die mir helfen, mein Lampenfieber in den Griff zu bekommen oder auf den Punkt lernen zu können, also studieren die schon Ritalin oder sowas zu sich nehmen. Wir sind bei dem ganzen Bereich der Verhaltenssüchte, also Online-Medien, Glücksspielsucht. Wir sind bei Essstörungen, auch die darf man ja nicht vergessen. Und dann kommen wir sicherlich auf noch eine viel, viel größere Anzahl Betroffener. Nur sind diese Zahlen einfach ganz wenig erforscht. Also da gibt es so wenig konkrete Zahlen.
Ja, ich meine, also ich finde jetzt 5% klingt jetzt, wenn du jetzt siehst, 5 von 100, finde ich jetzt nicht viel, ne? Aber das ist ja auch, die Dunkelziffer ist ja wie in vielen Sachen dann noch viel größer, ne? Also letztendlich, ihr kriegt ja auch nur von denen mit, die entweder Hilfe suchen oder wo es Hinweise gibt oder die nach einer Präsentation von dir oder einer Beratung oder einem Seminar dann auf euch zugehen, ne?
Ja.
Oder vielleicht Verwandte, die euch als Hilfe nehmen. Also man kann, nur damit ich das jetzt richtig verstehe, für mich auch, also jetzt nicht für mich persönlich, im Moment jedenfalls nicht, aber man kann, also jeder kann ja auf euch zugehen.
Ja, richtig.
Also du machst da nicht, klar bist du jetzt, ich weiß nicht, bist du jetzt spezialisiert auf betriebliche Gesundheitsfürsorge oder machst es ja in jedem Bereich eigentlich, diese Prävention, ne?
Genau.
Das heißt, oder kannst du zumindest ja auch vermitteln.
Ja.
Das heißt, wenn ich was erkenne in meinem Alltag, in meinem Privatleben hier in der Region, dann kann man jederzeit dich und deine Kolleginnen kontaktieren.
Ja, also in der Prävention ist es ein bisschen mehr, dass es so eher Institutionen sind, ne? Also stell dir vor, du sagst jetzt in meinem Unternehmen, finde ich, sollte das auch mal sein und du sprichst mit deinem Chef und der sagt, gute Idee, dann meldet ihr euch und ich biete euch was an. Bei Eltern zum Beispiel, die sagen dann, ach, ich finde, mein Kind sollte das in der Klasse mal machen und dann bieten wir was für die Schulen an. Und wenn es eher so die persönlichen Fragen sind, also was dich betrifft, was vielleicht deine Freunde betrifft, dann sind die Kollegen aus der Beratung dann eben zuständig. Aber nichtsdestotrotz, ne, wer sich jetzt irgendwie ermutigt fühlt und sagt, ich frag mal die Yvonne, wie das da so läuft, dann weiß ich ja, an wen ich weitervermittle. Das ist ja überhaupt gar kein Problem.
Ja, das ist ja auch das, was wir hier schaffen wollen mit, dass man ein Gesicht auch dahinter hat. Weil wenn ich jetzt irgendwo lese, also auch dienstlich, ja, da gibt es einen Suchtberater oder sonst irgendwas, eine Prävention. Und wenn man da aber keine Person vor sich hat oder jetzt auch die nicht so die Möglichkeit hat, so kennenzulernen, wie man dich jetzt in dieser Stunde oder länger noch kennenlernt, dann ist ja auch diese Grenze, die man überwindet, wird ja ein bisschen kleiner, wenn man merkt, hey, die steht da nicht nur voll hinter, sondern die wirkt auch so sympathisch, da habe ich auch Lust, mich zu öffnen, ne? Also Das soll ja auch Ziel hiervon sein. Und weil du das vorhin mit Essstörungen angesprochen hast, wir waren, als wir mit deinem Kollegen, kann man ja sagen, dem Wolfgang gesprochen haben, ein bisschen baff, weil der gesagt hat, dass jährlich mehr an Essstörungen bzw. Magersucht sterben als an Heroinüberschuss. Und also das geht, ist ja wie viele Sachen, geht diese Essstörung ja auch immer ein bisschen unter, weil so wie du gesagt hast, man redet über Alkohol, natürlich, das ist in, weiß ich nicht, ob in Deutschland, aber das ist ja das gängigste Mittel, da kommt man auch am leichtesten dran. Leichter als jetzt an irgendwelche anderen leichten oder ja, stärkeren Drogen. Ne? Aber diese Essstörung meinte er ja auch, dass das nicht nur, also in meinem Kopf war das immer so, das betrifft eher auch Frauen. Ne? Aber wie ist das dann so im Alltag? Wie sind da deine Erfahrungen?
Also tatsächlich ist es so, dass die Studien sagen, im Moment trifft es noch ein bisschen mehr Mädchen und Frauen. Aber die Jungs ziehen nach. Und es gibt verschiedene Ursachen und Gründe, aber was sicherlich ein Thema ist, dass also Mädchen und Frauen ja einem ganz hohen Druck, auch was Schönheitsideal und so weiter angeht, unterliegen. Und das haben mittlerweile Männer auch. Also ne, auch die gucken sich Instagram an und sehen die ganzen gepumpten und Waschbrettbauch und so. Und ich finde das völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich will das auch haben und was dafür tut. Aber es sind immer so schmale Grenzen. Also was ist denn noch gesund und was ist noch mit normalem, in Anführungszeichen, Leben vereinbar und wo kippt es aber? Und es gibt halt immer ein paar Menschen, die die Grenze nicht kriegen. Genauso wie, ich sage, völlig in Ordnung ist, Alkohol zu trinken oder Medien zu nutzen. Aber wo ist die Grenze? Also wo ist das Gefühl, dass ich merke, wie viel tut mir eigentlich gut oder wie wenig tut mir gut bei Ernährung vielleicht? Und deshalb ist es mittlerweile auch ein Thema für die Jungs und die Männer. Wobei wir tatsächlich mit unseren Angeboten mehr Frauen und Mädchen erreichen, weil ich glaube, dass es für Jungs noch schwerer ist, also genau da zu sagen, offensichtlich habe ich da was nicht im Griff und das ist aber eigentlich was, was Mädels nicht im Griff haben und jetzt trifft es mich auch. Also da glaube ich, gibt es noch eine höhere Hemmschwelle, sich da Hilfe zu holen.
Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, weil du viel von Medien gesprochen hast. Glaubst du, in den Zeiten, wo es noch nicht so viel Medien gab, keine Ahnung, Schwarz-Weiß-Fernsehen, war das Thema Magersucht oder so, war das überhaupt ein Thema oder ist das erst jetzt gekommen, weiß ich nicht, ja, in den 90ern, als auf einmal die ganzen Models irgendwie ja, up-to-date waren?
Also ich glaube, dass es die Themen immer schon gab, aber natürlich viel auch verdeckt gelaufen ist. So. Okay. Aber man geht schon davon aus, dass es eine höhere Reichweite einfach bekommen hat, dadurch, dass dieser Druck so gestiegen ist. Und da sind die 90er mit den alten Häsinnen im Modelgeschäft sicherlich so ein wichtiger Startschuss gewesen. Was? Aber dann eben auch die ganzen Frauenzeitschriften und jetzt sind es vielleicht nicht mehr die Zeitschriften, sondern vielleicht eher Instagram und so. Und das, was halt immer, ich sag mal, was anders geworden ist, dass durch die digitalen Medien alles einfach schneller geworden ist, schneller und häufiger länger verfügbar ist und dass Bilder ja auch nochmal anders retuschiert werden und in ein Licht gestellt werden, dass ich ganz oft als gerade als junges Mädchen vielleicht verunsichert in meinem Körper das Gefühl habe, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut so. Und dann macht das einen Unterschied, ob ich meinen Lieblingsstar einmal in der Woche in der Serie im Fernsehen sehe oder immer montags, weil die Gala rauskommt oder ob ich das jeden Tag und 24 Stunden am Stück
ja,
sehen kann.
Oder dein Freund oder Freundin postet ein Foto von sich, das ist aber durch das Handy schon so krass bearbeitet, dass das einfach super professionell aussieht und du denkst, wow, hey, die sieht aber heute klasse oder der sieht heute klasse aus.
Naja, und wenn man sich manche Postings so anguckt, dann sieht das ja so aus, als wenn, ne, alle haben ein super healthy Frühstück, ne, während ich denke, oh, so ein Nutella-Brot wäre vielleicht großartig, ja. Kriege ich immer das Gefühl, okay, ich mit meinem Bock auf Nutella-Brot ist gerade nicht richtig, sondern es muss jetzt hier irgend so eine schickilacki scheißam Bowl sein oder so. Ja. Und so zieht es sich ja durchs ganze Leben. Also ich kriege immer suggeriert, die anderen sind cooler, sind schöner, sind erfolgreicher, sind
mehr auf Reisen, machen viel.
Genau.
Ja, du sprichst da echt einen guten Punkt an, weil du jetzt auch ein bisschen, jetzt indirekt auch von dir ja sprichst, wie das, was das mit dir macht. Kommen wir unmittelbar darauf dann dazu, weil das interessiert uns wirklich, wie du damit so umgehst. Vorab nur, damit wir dieses, sage ich jetzt mal, das professionelle, geschäftliche Thema ein bisschen abschließen und abrunden können, ist, dass wir auch schon in den Gesprächen vorher und auch immer wieder auf das Thema Feuervogel gestoßen sind. Und zwar, das sind Hilfen für Kinder suchtkranker Eltern. Mhm. Und das ist ja jetzt wieder ein anderes Schema. Da geht es jetzt nicht mehr um Betrieb, dass da irgendwer auf dich zukommt oder so. Da ist jetzt meine Frage, wie werdet ihr da aktiv? Da ist ja, denke ich, nochmal eine viel größere Dunkelziffer, weil da diese Distanz ja noch mehr da ist, zu sagen, hey, bei mir in der Familie, da klappt was nicht. Oder zu sagen, ich bin jetzt 12, aber irgendwie ist mit meinem Vater oder meiner Mutter was nicht richtig. Aber diesen Schritt zu machen, auf euch dazu zu gehen, wie kann man sich das vorstellen?
Die Zugangswege sind unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Kinder, die selber kommen und sich melden. Oft auch eben, weil wir in der Prävention was gemacht haben. Also weil die Kolleginnen in der Schule waren, da dann immer auch die Einrichtung der Suchthilfe vorstellen und Feuervogel und danach sagen, die scheinen nett zu sein, ich melde mich da mal. Das sind aber auch so Gründe, warum wir bei Instagram und Facebook sind, weil wir einfach niedrigschwellig sein wollen, sodass die Leute auch oder die Kids auch uns einfach nur eine Message da schreiben können. Aber manchmal kommen durchaus auch die Eltern, die sagen, sie brauchen Hilfen. Manchmal ein bisschen Druck mit dem Jugendamt, weil sie wissen, wenn sie sich nicht helfen lassen, kann es sein, dass die Kinder aus der Familie geholt werden. Und dann ist das einfach eine Form von gutem Druck, sage ich jetzt mal, weil sie dann einfach befähigt werden, sich Hilfe zu holen. Aus der Beratungsstelle gibt es manchmal die dringende Empfehlung, ne, wenn sie hier sich helfen lassen wollen und Kinder haben, dann müssen sie bitte auch sich bei Feuervogel melden, sodass die Zugangswege ganz unterschiedlich sind. Lehrer melden sich manchmal, Erzieherinnen in Kindergärten, und das ist ja auch so ein Teil, der gerade so diskutiert wird. Was macht Lockdown eigentlich mit Kindern? Und ein Punkt ist ja, dass gesagt wird, Lehrer und Erzieherinnen und so weiter sind nicht mehr da, um Dinge zu sehen, um dann aber auch aktiv werden zu können, weil jetzt vieles im Verborgenen einfach stattfindet.
Ja, vor allem kann ich mir vorstellen, wenn wir über den Lockdown jetzt mal kurz sprechen. Du hast gerade gesagt, die Anzahl der Drinks oder was auch immer geht höher in der aktuellen Zeit, und dann hast du halt deine 90 Quadratmeter Wohnung mit 5, 6 Personen. Es wird mehr getrunken. Ist bestimmt tatsächlich keine einfache Situation, gerade für die Menschen oder Kinder, wo die Situation halt eben ähnlich ist.
Ja. Also wir haben ja alle schon zwischendurch einfach immer mal wieder wahrscheinlich Wellen, wo wir sagen, wir haben keinen Bock mehr auf den Lockdown oder es geht uns an die Nerven oder wir sind angestrengt oder wir machen uns Sorgen und wir haben Ängste, Unsicherheiten, und dann ist es gut, wenn man Strategien hat, damit umgehen zu können. Also wir sprachen ja eben kurz auch ein bisschen darum, ne, darüber, so wie verbringst du denn gerade so deine Zeit, und es ist gut, wenn man diese Strategien hat. Aber Menschen, die krank sind, haben diese Strategien oft nicht. Die nutzen dann eben Suchtmittel.
Super Punkt aber jetzt an der Stelle, weil ich mich die ganze Zeit auch schon frage, wir reden über Prävention. Kannst du uns mal so 2, 3 Tipps geben? So, wenn du sagst, Andi, ey, ich will dir jetzt einfach mal ein paar Tipps an die Hand geben, damit dir das eben nicht passiert, was muss ich machen?
Ja, das mit den Tipps und den Checklisten ist so eine schwere
Sache.
Ja, nur
so irgendwas.
Also was es halt braucht, ist, sogenannte Schutzfaktoren zu haben. Also Resilienzen, neudeutsch gesagt, ne? Also Schutzfaktoren, die dir helfen, einen guten Umgang zu finden. Und wenn ich jetzt mal nur bei dem Stress durch Corona bleibe, so ein konkretes Beispiel, dann ist immer gut zu wissen, was kann ich tun, um mich zu entstressen. Und dann ist das vielleicht für jeden ein bisschen was anderes. Aber das fängt wirklich an, dass du überlegst, was tut dir gerade gut, und das dann auch versuchst umzusetzen. Für viele ist das gerade, dass Strukturen fehlen. Also ist es wichtig, sich eine Struktur zu machen. Also nicht auszuschlafen, so lange wie geht, sondern aufstehen, wenn man sagt, jetzt muss man aufstehen, frühstücken, keine Ahnung, die Fenster putzen, mit dem Hund raus. Also so, dass man Termine hat, mit sich selber Termine hat, ist zum Beispiel sowas. Wenn du merkst, dir geht's schlecht, was machst du dann? Müffelst du das in dich hinein oder hast du jemanden, wo du sagen kannst, ey, mir geht's gerade nicht gut? Und es ist gut, ein Netzwerk zu haben, Freunde zu haben. Und da stecken aber ja immer Kompetenzen dahinter. Und es geht darum, die auszubauen und die als Kind überhaupt zu lernen. Aber auch als Erwachsener kann man natürlich daran noch arbeiten.
Weißt du, was ich krass finde? Ich finde, wichtig ist ja auch einfach, dass man sich ja erstmal wieder mit sich selber so ein bisschen beschäftigt auch, dass man irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt, geht es mir gerade gut oder geht es mir schlecht, und muss ich da irgendwie was dagegen tun? Ich kann von mir selber so sprechen, vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mich überhaupt nochmal zu fragen tatsächlich, was willst du mit dir, was willst du im Leben, keine Ahnung was. Man hat so ein bisschen wieder angefangen, so tiefgehende Fragen an sich selber zu stellen. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, die fand ich sehr, sehr krass, weil ich mir überlegt habe, wann hast du das letzte Mal einfach mal nachgedacht über dich und über deine Situation und wie es dir geht oder was auch immer. Und dann ist mir aufgefallen, dass das war im Bus, wenn ich damals halt eben als Schüler sozusagen oder vielleicht gerade Abitur oder was auch immer, im Bus unterwegs war. Weil da gab es ja nicht, also zu meiner Zeit, da gab es noch nicht so wirklich Handys dann, ne? Oder hast nicht so viel machen können wie heutzutage. Da hast du aus dem Fenster geguckt, du hast irgendwie die Leute beobachtet, du hast ein bisschen Zeit für dich gehabt zum Nachdenken. Und ungelogen, und das, wovon ich rede, ist vielleicht jetzt, ja, so 5, 6 Jahre her ungefähr, wo ich so erst nochmal mit mir selber so ein bisschen versucht habe, mich zu beschäftigen. Und da waren es locker ein Gap von 10 Jahren, wo ich einfach wenig mich mit mir selber beschäftigt habe, weil, keine Ahnung, jede Sekunde gucke ich aufs Handy oder was auch immer.
Ja, und das ist zum Beispiel was, das da spricht man von Achtsamkeit. Also ne, so den Moment auch mal zu lassen und in so einen Gedankenflow zu kommen. Aber genau das, also ich meine, ich arbeite ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit und ich nutze das Medium Social Media und finde das großartig. Aber auch da wieder die Frage, wie viel davon ist gesund? Und das, was du beschreibst, im Bus sitzen, die Gedanken schweifen lassen, doof durch die Gegend gucken, ist großartig, damit sich das Gehirn regenerieren kann, damit man entspannen kann, damit man vielleicht auch nochmal an so wichtige Fragen drankommt, also dass man achtsam jetzt im Hier ist, im Hier und Jetzt ist. Und wenn man immer in Ablenkung ist, das ist das Handy, das ist ständig Musik hören auf den Ohren, das ist viel, viel, viel arbeiten, alles Mögliche kann es sein, aber dann kriegt man gar nicht mehr mit, wie geht es einem gerade. Und das ist, macht der Lockdown ja auch mit vielen. Also es wirft einen so auf sich selbst zurück. Und es gibt Leute, die sagen, irgendwie kann ich damit auch was. Also ist jetzt nicht schön, ich hätte es gerne auch wieder anders. Aber ich sehe gerade auch einen Gewinn. Und dann gibt es Leute, die wissen nicht, was sie mit sich jetzt anfangen sollen. Oder haben auch Angst vor den Gedanken, die plötzlich hochkommen. Also das nicht aushalten zu können. Und wenn ich dann ne, nochmal auf das Thema Sucht komme, dazu neige, Suchtmittel zu konsumieren oder auch viele zu konsumieren, die Gedanken wieder wegzumachen quasi, dann ist das für die Suchtentwicklung eventuell ein Problem. Und wenn ich Mutter oder Vater bin, dann kann ich leider nicht mehr so gut Mutter oder Vater sein, wie ich das eigentlich möchte. Und dann sind wir wieder bei dem Thema mit den Feuervögelchen.
Genau. Also es geht ja nicht nur um dann Mutter, Vater, sondern geht ja auch in einer Beziehung los oder in einer Freundschaft. Ne? Dann ist man nicht mehr so der gute Freund, der man vielleicht war. Oder bei der Arbeit kenne ich selber, wenn der Druck irgendwann zu sehr steigt, ja, dann kommt da auch einiges zu kurz. Also ich habe jetzt irgendwie das Spazierengehen für mich entdeckt, so auch wie du, auch wenn ich da bei Musik oder einem Podcast höre, erwische ich mich schon oft dabei, dass ich dann mal plötzlich, keine Ahnung, einen Kilometer gegangen bin und in Gedanken war und gar nicht mitbekommen habe, was ich überhaupt gehört habe. So, das habe ich mal als, so ein bisschen als Ventil jetzt rausgefunden, was ich auch wichtig finde. Und da kommen wir jetzt mal an einen persönlicheren Punkt bei dir. Wie ist es denn jetzt bei dir? Du kommst nicht nur, dass du jetzt Sozialpädagogik studiert hast, aber du bist ja jetzt seit eigentlich 20 Jahre dann jetzt in einem Bereich unterwegs. Was macht das mit dir? Also wir haben jetzt deine Sucht schon gehört, ne? Das ist das Nutella-Brot, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Es war ein Beispiel, das ja, okay. Hat überhaupt nichts
ach so,
mit mir zu tun.
Achso, ja, okay, gut.
Du hast aber süß dabei gelächelt.
Ja. Von daher, es könnte auch der Reisladen sein, den wir heute hier serviert haben. Nicht selber gebacken, aber zumindest serviert. Wie gehst du so damit um? Weil es ist ja, denke ich, auch nicht immer leicht. Klar hast du das ganze fachliche Wissen und hilfst auch täglich anderen Leuten, was zu ändern bei sich. Wie wirkt das dann so auf dich? Wie schaltest du denn ab? Oder was ist dann, wenn man das so fragen darf, was ist denn deine Sucht eigentlich?
Das sind ganz schön viele Fragen zusammen gewesen.
Ja, sorry, aber.
Also ich glaube, eine Sucht habe ich tatsächlich nicht. Also aktueller Stand. Sicherlich mache ich nicht alles richtig. Und gleichzeitig merke ich, je mehr ich mich mit dieser Thematik beschäftige, desto mehr versuche ich, das selber umzusetzen. Also es ist halt schwer, wenn man in Seminaren, ne, zum Beispiel, du hast eben mit den rosa und grünen Brillen und so angefangen und die Hörer ja vielleicht auch ein bisschen neugierig gemacht. Also das ist so eine Methode, die ich einsetze. Da stehen auf den Bügeln kleine Sätze drauf. Und in dem Moment, wo du die Brille anziehst, sollst du bitte mit der Haltung, die in dem Bügel steht, nur noch reden und argumentieren. Und klassischerweise, ne, die schwarze Brille, alles ist Sheet. So, ich kann mir die Welt so angucken, davon wird sie aber kein Stück besser. Im Gegenteil, ich mache es mir schwerer. Die Welt bleibt die gleiche, wenn ich eine andere Brille anziehe. Und das ist zum Beispiel so eine Übung, die mache ich. Erzähl da ganz viel zu. Erkläre, wie unser Gehirn funktioniert und warum eben diese Übung funktioniert, genauso wie das mit dem Grinsen funktioniert. Und ich versuche das dann einfach selber umzusetzen und es nicht nur zu erzählen, sondern selber zu machen. Und dann gibt es immer Momente, wo mir das gut gelingt. Und dann gibt es Momente, keine Ahnung, ich habe es ganz eilig, stehe im Stau, dann habe ich natürlich die schwarze Brille an. Und dann muss ich mich kurz resetten und sage so, Yvonne, jetzt zieh mal kurz eine andere Brille an. Und dann gucken wir mal, ob der Stau geht so oder so nicht weg. Aber er fühlt sich für mich anders an. Und dann gibt es Sachen, die gut funktionieren und dann gibt es Sachen, die nicht gut funktionieren. Und dann gibt es mal wieder einen Monat diese Aufgabe, die ich mir setze. Und momentan ist meine Aufgabe, gelassener zu werden. Deshalb habe ich das hier auf meinem Armbändchen stehen. Und dann gucke ich immer wieder drauf. Und wenn ich merke, ich rede mich so in Rage und reg mich über was auf, dann gucke ich es mir an und denke, so, Jetzt lernen wir selber nochmal ein bisschen gelassener zu werden. So.
Aber das ist ja genau das für eben auch Prävention, ne? Dann machst du es ja auf deine Art und Weise. Das heißt, Genau. Du hast ein Armband und kannst ja mal wieder draufschauen. Ich finde eine Sache super spannend, die mir gerade aufgefallen ist bei der Brille, wo du gesagt hast, man kann das mal schwarz sehen, mal weiß sehen. Ich lese gerade nochmal ein Buch, das kennt bestimmt jede Menge Leute da draußen, das Café am Rande der Welt. Beziehungsweise ich lese gerade den zweiten Teil, also ein Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Und da war so ein Part, den fand ich spannend. Da hat er gesagt, ja, also hatte ich mit einem unterhalten, ne? Und der eine hat die ganze Zeit mal schwarz gesehen, hat gesagt, die Welt ist scheiße und es gibt so viel Kriege und das ist kacke. Und derjenige quasi, um den es geht, im Buch hat gesagt, ja, aber ich sehe einfach das Positive die ganze Zeit. Und dann meinte der Schwarze ja so, ja, dann guckst du ja immer weg. Dann hat er gesagt, ja, das könnte vielleicht sein im Kontext, aber dann hat er den mal gefragt, du siehst aber die ganze Zeit gerade schwarz, aber machst du auch was dagegen, wo du sagst, was hier nicht passt? Und meinte, nö. Und das ist halt auch so ein Thema, wo ich sage, ja klar, du kannst natürlich immer schwarz sehen und wenn du dann aber nichts machst, ja, dann macht es auch keinen Sinn. Dann guck bitte weiß, so, ne? Natürlich musst du auch an der einen oder anderen Stelle was machen. Aber guckt am besten trotzdem, weiß ist meine Devise, weil weiß ist das falsche Wort, weiß ich nicht, Sonnenstrahl, du guckst.
Sonnengelb.
Genau, irgendwie so, ne? Und keine Ahnung, lächelst ein bisschen dabei, dann bist du wieder ein bisschen glücklicher, dann bist du wieder präventiv unterwegs und dann ist uns allen, glaube ich, besser geholfen.
Ja. Ja, und ich finde, Corona gibt mir gerade echt ein gutes Übungsfeld, das alles auszuprobieren. Also natürlich bin ich nicht die ganze Zeit yippie-yay-yippie-o durch die Corona-Pandemie. Es gibt Tage, das finde ich auch sehr schwierig, das auszuhalten. Aber insgesamt versuche ich eben das Positive zu sehen. So, was gewinne ich gerade? Nicht nur zu gucken, was darf ich gerade alles nicht, sondern ich gucke, was darf ich denn und was kann ich denn machen? Und dann finde ich das schade, dass kein Karneval stattfindet, weil ich da an der Stelle so ein Karnevalsgehen habe. Und dann mache ich mit einer Freundin einen Hundespaziergang und wir haben auf unsere Masken eine rote Nase geklebt. So. Und das ist dann ist das Karnevalsgehen da und das ist sicherlich anders als all die Jahre trotzdem. Und wir haben aber nichtsdestotrotz in diesem Moment Spaß für 10, weil wir denken, wie lustig wir sind, dass wir eine rote Pappnase auf der FFP2-Maske haben. Und so, das sind so Momente, wo ich glaube, wo man ganz viel auch sich selber nochmal regulieren und steuern kann. Und wenn man diese Fähigkeiten besitzt oder an denen trainiert, die kann man nämlich trainieren, dann glaube ich, ist das eben auch Suchtprävention.
Ja, finde ich einen guten Punkt, weil man sieht ja auch immer das, was man nicht hat, anstatt das zu sehen, was man eigentlich hat. Ne? Kann man ja auf jegliche Art im Leben beziehen. Und ich neige da auch immer zu, dass ich mich dann so in Rage mit mir selber bringe. Und immer nur das Negative sehe und gar nicht das, was drumherum ist. Von daher finde ich, ist das ein guter Ansatz. Vielleicht lege ich mir auch mal so ein Armband zu.
Oder eine rote Nase.
Und
ich habe noch so einen Tipp.
Ja,
willst du hören?
Ja, also komm, hau raus jetzt.
Glückstagebuch schreiben.
Okay. Nee, also. nee, das glaube ich, glaub ich nicht. Also, ja.
Was mich trotzdem interessiert, ich kenne so Dankbarkeitstagebücher. Ja. Was ist das Glückstagebuch? Was machst du da?
Vom Prinzip etwas Ähnliches, aber alle Forscher sagen, also wenn es eine Übung gibt, die hundertprozentig funktioniert, dann ist es das. Sich jeden Abend einen Moment Zeit nehmen und sagen, was war heute gut am Tag. Und wir neigen ja ein bisschen dazu, im Bett zu liegen und zu grübeln, was war heute scheiße. Das machen schon Eltern mit ihren Kindern. Also, ne, wie war dein Tag? Und dann wird ja alles doof. So, die Frage ist nicht, wie war dein Tag, sondern was war heute Gutes am Tag? Und was man lernt, ist, selbst wenn der Tag noch so bescheiden war, zu überlegen, was war denn gut? 3 Sachen, das ist die Aufgabe. Und die Momente werden kleiner. Also ich sage dann vielleicht, der Reisfladen war lecker. Also wo man jetzt auch sagen könnte, jo, ein Reisfladen, ne? Aber es ist doch was Besonderes. Also ich habe ganz lange keinen Reisfladen mehr gegessen. Ich finde ihn super lecker. Es ist Fastenzeit und ich gönne mir einen Reisfladen. Ist doch großartig. Das hilft, um auf Dauer dem Gehirn zu sagen, ich lerne positiv zu denken. Und ich denke nicht so viel negativ, sondern ich denke positiv. Das kann man mit einem Glückstagebuch machen. Ich habe ein großes Einmachglas zu Hause stehen. Und immer wenn gute Sachen passieren, und ich kann euch jetzt schon sagen, dieser Abend wird da verewigt werden, gibt es ein Zettelchen. Juppie. In mein großes Marmeladenglas. Das ist nämlich mein Glücksglas. Und wenn es ganz bitter ist, dann nehme ich all diese Kärtchen raus und lese sie nochmal. Und das gibt mir wieder Push, dass ich weiß, heute ist doof, aber nicht generell ist doof. Und morgen ist ein neuer Tag und dann fangen wir wieder an, das Glas zu füttern.
Holt euch Gläser.
Ja, und Zettelchen.
Ja, krass, wie so eine einfache Umstrukturierung von einer Frage so viel bewirken kann. Also ich kenne das selber, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, nach dem Nachtdienst noch länger gefahren bin und dann komme ich und dann so, ja, wenn dann die Fragen kommen, ja, und wie war es, denke ich mir so, ja, wie soll es denn jetzt gerade gewesen sein? Ne? Ja. Also 11 Stunden gearbeitet plus ein paar Stunden Fahrt. Also was soll ich jetzt darauf antworten? Ne? Ist dann natürlich nicht mal fair dem anderen gegenüber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so gut in der Lage wäre, wenn sie jetzt fragen würde, was war denn heute so gut beim Nachtdienst? Weiß ich nicht, ob ich dann anders reagieren würde. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich bin ja jetzt auch nicht das Paradebeispiel dafür.
Das Schlimme ist ja, dass man, ne, dass du sagst, dann tue ich ihr keinen guten Gefallen. Aber das Schlimme ist ja, Entschuldigung, aber an der Stelle geht es gar nicht um deine Frau. Du tust dir selber keinen Gefallen. Also neurobiologisch ist das erklärbar. In dem Moment, wo ich also irgendwas habe, was ich doof finde, habe ich ganz viel Stresshormone, die ausgesetzt werden. Aber mein Gehirn entscheidet nicht, ob ich jetzt in der Kacksituation bin oder ob ich 2 Stunden später oder 4 oder 7 Stunden später darüber erzähle. Das heißt, du bist in der Situation, Nachtdienst war anstrengend, irgendein doofer Fall, hoher Stresspegel, hohe Stressausschüttung und kommst nach Hause, da empfängt dich jemand, sagt, wie war dein Tag? Du sagst, war total kacke, dann bist du in dem gleichen Stresspegel und dann ist es schade, dass deine Frau das abkriegt, aber eigentlich tust du nicht der was Schlechtes, sondern du tust dir was Schlechtes. Das heißt, es wäre total sinnvoll, jetzt an der Stelle zu sagen, ich fokussiere mich um. Das wird am Anfang total schwer sein. Aber du musst dem Gehirn die Möglichkeit geben, dass sich da quasi neue Nervenbahnen setzen. Also dein Gehirn hat jetzt die ganze Zeit gelernt, wenn man aus der Nachtschicht kommt, mault man rum, dass es kacke war. Jetzt muss es lernen, da war es aber auch, irgendwas war gut. Also keine Ahnung, du hattest einen netten Schwatz mit deinen Kollegen, da war ein Fall, der war total schlimm, dramatisch, aber dann war Folgendes, das war witzig und ich habe ein leckeres Döner gegessen. 3 Sachen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir einen Döner kriegen. Also es gibt Momente oder Orte auf dieser Welt, da wären die Leute froh, wenn sie ein trockenes Brot hätten. Also auch das muss man ja einfach mal sehen und ich kann so sehen oder nicht. Aber eigentlich tust du dir selber einen Gefallen, wenn du lernst, anfängst zu lernen, ich zwinge mich, auf das Positive zu gucken.
Ja, das nehme ich mir mal vor. Also das nehme das jetzt auch mal an, weil es ist auch immer was anderes, wenn es ein Außenstehender sagt, als wenn es der engste Kreis sagt. Das stimmt schon und du hast auch mit allem recht, hast mich jetzt auch ein bisschen gekriegt und ich versuche das jetzt mal zu ändern und jetzt fällt es schwer, zum nächsten Thema zu kommen. Auf jeden Fall erstmal danke für die kostenlosen 5 Minuten.
Wieso kostenlos die Rechnung kommt?
Ja, kostenlose 5 Minuten. Ja, du bist ja von der Caritas. Ich glaube, da können wir noch mal auf den sozialen Part übergehen dann.
Können wir da aber nochmal sagen, du hast auch super viel über Beratung gerade gesprochen und dass du eine Schulung machst. Du machst das ja aber auch nicht nur für die Caritas, sondern du hast ja auch, ich glaube, die Seite ist auch irgendwie www.yvonne-michel, wirst du ausgesprochen, ne?
Genau.
Wir haben es einfach immer direkt geduzt.
Deutscher Michel.
Herr Michel. Ja, kann man auf die Seite www.yvonne-michel gehen und dann kann man mal sehen, was du so alles Großartiges anbietest.
Ja, die ist jetzt auch gelauncht.
Genau.
Extra
für euch Gas gegeben.
Ja, das ist sehr gut. Ich habe auch nicht viel weniger erwartet. Aber jetzt nochmal, um ein bisschen auch den Blick in die Zukunft von dir zu richten. Ich meine, wenn du jetzt 20 Jahre dabei warst,
sag das
wirst
nicht
ja,
immer so.
Ja, nein, also von 19 bis 39 dann. Und ja, aber du hast jetzt auch, das, was ich gesehen habe, diese Fortbildung gemacht im Dezember. Denke ich mal, war auch aufgrund der Corona-Krise, oder? Dass das mehr in den Online-Bereich geht, ne? Weil ich stelle mir jetzt schwer vor, eine Präventionstagung oder ein Seminar zu machen, wenn es halt nicht geht. Wieder ein kluger Satz von mir, das ist wieder so ein Tattoo-Spruch jetzt. Aber ja, also wie sieht es da für dich so in Zukunft aus? Weil du machst ja nicht nur eine Sache.
Ja, also das eine ist, dass ich davon überzeugt bin, dass gerade jetzt Suchtprävention total wichtig ist und uns einfach an der Stelle noch ein bisschen das Know-how fehlte, wie kriegen wir das digital hin? Weil ich selber so als Userin von Fortbildung immer gedacht habe, in dem Moment, wenn ich die Kamera ausmache und die Spülmaschine ausräume oder an meinem Handy flitsche, weiß ich, dass die andere Seite irgendwas nicht richtig gemacht hat. Aber ich konnte das nicht fassen. Ich wusste nicht, was sind denn die Fehler? Warum finde ich es gerade langweilig? Und deshalb habe ich da nochmal eine Fortbildung gemacht, um so zu verstehen, wie müssen digitale Angebote aussehen? Also wie kann es dann trotzdem für Schüler oder für die Mitarbeitenden in Betrieben interessant sein oder für Eltern, wenn wir Elternabende machen. Und ich glaube aber auch, dass ein Teil dieser digitalen Angebote auch nach Corona bleiben werden. Also sicherlich wird viel wieder im Präsenz sein und da freu ich mich auch drauf. Aber ich glaube, dass es auch Kunden geben wird, die sagen, das ist doch praktisch, das ist doch super. Also zum Beispiel bei einem Elternabend erreichen wir gerade mehr Leute digital, als ne, wenn die sich anziehen müssen, dann nochmal zur Schule fahren müssen und dann abends ne, und dann wieder nach Hause. Und da kann ich mir vorstellen, dass Schulen hinterher sagen, warum machen wir das nicht immer digital, wenn wir dann aber 30 Leute mehr erreichen, ist das doch eine super Sache. Also das ist so, glaube ich, ein Teil von Zukunft. Und ansonsten, also jetzt nicht, dass mir eine Vision oder sowas fehlt, aber ich plane, glaube ich, gar nicht so sehr in die Zukunft. Also bisher hat sich das immer alles so glücklich ergeben oder es gab eben die Momente, wo ich so merke, ja, da kribbelt es irgendwie, das ist jetzt das Richtige. Und so, glaube ich, geht es halt weiter. Und im Moment würde ich denken, ich sitze da noch gut, wo ich sitze und ich kann mich da sehr gut entfalten und entwickeln und neue Ideen reinbringen und mich eben auch weiterentwickeln. Also da ist nicht jedes Jahr oder jeder Tag, jeder Monat gleich wie der andere und ich sehe Sinn, das ist, finde ich, immer ganz wichtig an Arbeit und ich kann viel gestalten, dass ich jetzt erstmal keinen Grund sehe, über eine veränderte Zukunft oder sowas nachzudenken.
Das muss man ja auch mal festhalten. Also so wie mein Eindruck jetzt dann war auch von der Caritas, haben wir jetzt auch beim Wolfgänger schon mitbekommen, dass ihr ja alles auch so ein bisschen Multitalente seid und jetzt nicht nur auf eine Sache festgenagelt seid. Ne? Ihr habt ja mal da die Chance, was zu machen, dann da. Also sich selber auch jetzt nicht zu verwirklichen, ist jetzt zu hoch gegriffen, glaube ich. Aber dass halt auch keine Langeweile reinkommt. Aber dass ihr immer sagen könnt, hey, vielleicht gucke ich mir das mal an oder ja, ich mache jetzt mal das, aber dann mache ich noch Social Media für die Caritas. Gibt ja zum Beispiel von der Caritas Aachen kein Social Media Auftritt, ne?
Ja, da weine ich auch ein bisschen drüber.
Genau, ja, haben wir auch beim Verlinken immer gemerkt zum Beispiel. Und das sind ja Sachen, das ist ja immer was zu tun, ne? Denkt man jetzt gar nicht, wenn man Caritas als Arbeitgeber hört, ja, würde man gar nicht denken, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also erst auf deine Seite gehen, ne? Dann was dazulernen, dann dich buchen und dann vielleicht mal nach Jobs bei der Caritas Ausschau halten. Ja, ist bestimmt was dabei, auch für Quereinsteiger. Und ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir immer eine Schlussrubrik. Hast du ja bestimmt als treuer Follower schon mitbekommen. Und zwar kannst du die morgige Titelseite der AZAN bestimmen. Was soll da drauf? Was sollen die Leute sehen, hören? Nee, hören nicht. Auf jeden Fall sehen und lesen. Wenn sie nicht sehen können, dann lesen.
Schon auf jeden Fall mehr als dreimal gelacht heute.
Aber bei 400 sind wir noch nicht, ne? Ja, siehste, guck mal, jetzt ich mach's nochmal offen, was ich eben gesagt habe. Ich finde Podcast zwar super, ich schlafe aber immer drüber ein und bis zum Ende bin ich nicht gekommen. Also von dieser Rubrik weiß ich jetzt noch nichts. Deshalb bin ich nicht vorbereitet.
Okay, also du darfst einfach mal sagen, was du dir wünschst. Das kann ein beruflicher Kontext sein, das kann persönlich irgendwie sein. Ne? Was willst du, was auf so einer Titelseite stehen wollen könnte, würde?
Ach, vielleicht so im Anbetracht der momentanen Situation, dass wir ein bisschen eine Idee haben, wie es mit Corona weitergeht und dass es natürlich positive Nachrichten morgen sein werden und sowas wie Schio findet statt oder so. Also, dass ich so weiß, worauf ich mich freuen kann. Dass es so dieses in der Sörs da unten stehen, mit einem Gläschen Wein in der Hand, mit vielen Leuten, mit vielen bekannten Gesichtern sich drücken dürfen, wenn man sich sieht. Also sowas Hoffnungsvolles wie, da findet was statt. Dann weiß ich, das wird besser und ich kann mich auf drücken und knuddeln und gucken und so freuen.
Boah, das wär ja schon fast mein Lieblingstyp. Ich bin so ein Touchy-Typ, ne? Ich fasse die Leute mal gerne an. wenn er so stehen würde, ab morgen darfst du wieder drücken. Ich schwör dabei.
Free Hugs, genau. Free Hugs. Großartig. Ja, so, irgendwie sowas in der Art.
Ja, kann ich bestätigen. Also einmal dein Wunsch, dann, dass Andi ein bisschen touchy ist. Aber ja, das sagen auch Leute über mich. Also jetzt nicht, dass ich da begrabbel oder sowas, aber ich mache immer mit Leuten, sogar bei der Arbeit, oder auch im Alltag, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit einer älteren Oma irgendwie Stress im Aldi hätte, würde ich dann auch mal über die Schulter reiben und sagen, hey, war doch nicht so, nimm's mir doch nicht so krumm. Genau, also da tendiere ich auch immer zu. Von daher, gutes Thema, guter Abschluss. Und ja, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer erstmal zu fragen, wie es für dich heute war und ob du ja nochmal wiederkommen würdest in einem Jahr.
Ich komme immer wieder, wenn ihr mich nochmal fragt. Und ich fand es total nett. Ich habe ja schon das Kompliment gegeben. Ne? Ich mache heute Marmeladenglas auf und fülle ein Zettelchen rein. Von daher ganz herzlichen Dank, dass ich heute da sein durfte.
Yvonne, auch von mir auf jeden Fall. War super, dass du hier warst. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Und das Wichtigste ist, wir haben wirklich, ich habe uns beide auf jeden Fall mal angeschaut. Der Robert sitzt links von mir. Ich kann ihn nicht so genau sehen im Augenwinkel, aber ich bin mir sicher, da war es genauso. Wir haben zumindest 85% der Folge immer so ein Lächeln gehabt. Also das nehmen wir auf jeden Fall mit. Danke dir und ja, uns allen noch einen schönen Abend.
Ja, danke nochmal für deine Arbeit auf jeden Fall. Die wichtige Arbeit auch. Und man merkt auch, was uns immer am wichtigsten ist, dass ja, du da mit Herzen dabei bist. Ne? Also jeder hat mal eine Downphase auch bei der Arbeit, auch du, das darfst du, hast du dir auch verdient nach den paar Jahren. aber nee, wirklich jetzt mal, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, wenn ich jemanden bräuchte, der mich auf was hinweisen soll im Bereich Sucht, würde ich dich, glaube ich, auswählen. Ich glaube, auf dich würde ich zumindest kurzzeitig mal hören, je nachdem, wie der Stand ist. Nee, aber wirklich toll, tolle Arbeit, die du machst und was du ausstrahlst. Dafür mal ein Danke. Danke, dass du da warst. Und wie gesagt, wir müssen das erweitern. Ne? Erst auf yvonnemichel.de gehen, dann bei uns nochmal vorbeischauen, uns folgen, damit es auch weiterhin wir die Möglichkeit haben, so gute Gäste zu bekommen wie dich. Und ja, dann bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund, macht's gut, passt auf euch auf.
Macht's gut.
Bis dann.
Bis dann, ciao.